Prost.
Prost.
Hallo und herzlich willkommen bei der Bürgermeisterstät. Ich hoffe, ihr habt ein Kaltgetränk in der Hand und seid bereit, mit uns ein bisschen zu sprechen.
Ein fröhliches Moin auch von mir. Prost.
Prost, Prost.
So,
hallo, sind wir
schon wieder. Hallo, Tochter.
So schnell können 2 Wochen vergehen, ne?
Ist der Hammer, oder? Mhm. Ich bin echt geplättet. Schon sitze ich wieder hier und versuche, meine Gedanken zu sammeln.
Und die Technik zum Laufen zu bringen.
Wo sind wir? Was war Thema?
Moment, ich muss meine Stimme ölen.
Genau, das ist eine gute Idee.
So, wir waren verblieben, dass wir festgestellt haben, dass die 50er Jahre ein relativ spannendes Thema sind oder auch ein sehr spannendes Jahrzehnt.
Mhm.
Und dass wir mit einem kleinen geschichtlichen Rückblick, ein Mini-Rückblick, dass es damit nicht getan ist. Und unser Plan war, um das einmal kurz vorherzusagen, dass wir uns mal Musik und Film anschauen aus dem Jahrzehnt. Und das haben wir gemacht.
Das haben wir gemacht.
Wer uns auf Instagram folgt, hat das schon gesehen, die Andeutungen.
Die Andeutungen, ja. Und also es war spannend. Wollen wir direkt einsteigen?
Steig mal ein.
Okay. Stell dir vor, du bist jetzt in den 50ern.
Moment, ich muss kurz mich in den Mindset bringen. Ich habe keine Rechte mehr, ich muss mich um die Kinder kümmern. Und mein Mann muss mir erlauben, ob ich Geld abheben darf. Alles klar.
Wenn denn welches da ist. Wir haben die Eltern- und Großelterngeneration, die praktisch groß geworden ist in der Kaiserzeit, in den 20ern, in der Diktatur, in der NS-Zeit. Und diese Generationen haben jetzt gerade den Krieg überstanden. Und was kann man sich vorstellen, was ist deren größter Wunsch? Ruhe, Frieden, heile Welt.
Eskapismus.
Es was?
Eskapismus.
Eskapismus, ja, hört sich auch gut an. Heißt?
Fluchtgedanken.
Fluchtgedanken, ja, vor allen Dingen heile Welt. Mhm. Ne? Heile Welt war das Thema und jetzt kommen wir schon fast direkt zur Musik. Was war Anfang der 50er, jetzt mal abgesehen, dass 1950 die Bayreuther Wagner-Festspiele erste Mal nach dem Krieg wieder ausgeführt werden durften? Das war der Schlager.
Der Schlager.
Der Schlager. Was verbindest du mit dem Begriff Schlager?
Das Geräusch.
Das Geräusch. In welche Kategorie oder in welches Genre würdest du das packen?
Deutsche Volksmusik.
Ja, das ist ja noch wieder das ist schon wieder ein bisschen was anderes.
Ich würde es in das Genre Schlager packen.
Schlager, ja. Es gibt nämlich überhaupt keine Kategorie dafür. Aha. Der Schlager, das Wort Schlager, kommt im Grunde aus dem Englischen vom Schlagen, to hit. Und alles, was eine gängige Melodie war, was dir im Ohr geblieben ist, war ein Schlager.
War ein Hit im Englischen.
Hit, richtig.
Also ein Schlag. Ein
oder ein Schlager, der eingeschlagen hat ins Gedächtnis, in dein Musikempfinden, in dein Gehör, was drin geblieben ist und was du nachsingen konntest. Da kommt der Begriff Schlager her.
Das wusste ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Ich war vollkommen erstaunt, was die davon gemacht haben. Also ich hatte immer so diesen Begriff, der, wie gesagt, heile Welt, tralala und so weiter.
Ja, im Endeffekt habe ich halt auch einmal so, also weil ich nur den Begriff mit dem Musikbereich im Kopf habe, habe ich nichts anderes damit verbunden.
Eben. Spannend. Also alles, was in dir im Gedächtnis bleibt von der Musik her, ist ein Schlager. Erstmal. So, und dann zu der Zeit ist es eben halt so gewesen, dass diese Generation, diese Nachkriegsgeneration heile Welt wollte und dann kam eben halt Schlager, Sänger, Sängerin auf dem Plan wie Rudi Schurig mit seinen Capri-Fischern, weil bei vielen die Sehnsucht nach Urlaub Italien da war. Jetzt, wo so ganz langsam alles wieder sich normalisierte, dann war dabei Katharina Valente, die Gute, leider vor kurzem verstorben, mit ihrem, wie hieß das noch, ganz Paris träumt von der Liebe, Freddie Quinn mit Heimweh, also alles, was so ein bisschen das dem Herzen gut getan hat und was eben halt auch dieser Generation nach anständig war, sauber war und nichts Anstößiges, eben halt Nachkriegswünsche, Ruhe und Frieden. So. Also was sie nicht bedacht haben, ist, dass damals natürlich die Besatzungsmächte ihre eigene Musik mitgebracht haben in Form von Soldatensendern. Mhm. Dadurch ist dann im eigenartigerweise wieder mal in meinem Geburtsjahr 1954 ist wohl die größte Jugendbewegung aller Zeiten losgetreten worden.
Okay.
Und zwar durch Bill Haley and the Comets. Rock Around the Clock. Also da, da, damit.
Da, 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 da.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.
Ah.
Ja?
5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.
Richtig, ganz genau. So. Und dadurch, dass das Ganze zwar etwas zeitversetzt nach Deutschland kam, in den Staaten war es schon längst soweit, wurde diese Generation, die heile Weltgeneration, komplett überfahren.
Oh,
denn die Jugend, die war nicht unbedingt gepolt auf heile Welt. Die wollten Spaß haben, die wollten tanzen.
Die haben eventuell das Ganze, auch gar nicht die Schrecken des Krieges richtig erlebt, sondern nur die
Die Reste praktisch.
Ja,
ne?
Ja, genau,
diejenigen, die jetzt so weit waren, dass sie eben halt flotte Musik hören wollten und so weiter, die wollten keinen Freddie Quinn mit Heimweh hören.
Ah, okay, ja.
Und dadurch, dass diese Möglichkeit da war, über die Soldatensender die Musik zu empfangen, per Radio, ist es natürlich so gewesen, dass bei den Jugendlichen ist dann natürlich der Wunsch ganz stark gewesen, also flotte Musik, kräftige Musik und auch das Neue, das mehr oder weniger Revolutionäre. Das Ganze gipfelte dann letztendlich in die Startphase von Elvis Presley. Der war natürlich dann der ganz große Star zu der Zeit. Und wusstest du eigentlich, dass es gibt ja so Rankinglisten, wer welcher Musiker am meisten Tonträger verkauft hat, ne? Die gibt's ja immer noch. Dass der gute Elvis Presley heute noch auf Platz 3 der meistverkauften Tonträger steht.
Wow.
Mit über 750 Millionen Tonträger bis heute.
Wow.
Platz 1 hat Madonna, Platz 2 hat Michael Jackson und dann kommt schon Elvis.
Krass.
Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er seit 1977 gestorben ist.
Ja, genau.
Und der wird immer noch rauf und runter gespielt, also für die Fans dann, ne?
Ja.
Naja, jedenfalls in den 50ern ist es eben halt so gewesen, dass die Verschmelzung von schwarzen Blues und weißem Country dazu geführt hat, dass ganz viele Künstler da auf diesen Zug aufgesprungen sind und ganz viel Prägendes dabei war. Und jetzt muss ich mal etwas ablesen, weil dann habe ich nicht alles im Kopf. Also die prägendsten Musiker dieser Zeit waren wohl erstens mal Chuck Berry, der den Rock'n'Roll-Stil geprägt hat. Frank Sinatra war prägend in der Zeit, weil er mit seinem Swing und mit dem Big Band Sound dominiert hat. Der dritte im Bunde, Ray Charles, revolutionierte mit Soul-Musik aus Gospel. Daran kann man schon mal sehen, was sie alles ausprobiert haben zu der Zeit. Johnny Cash, beeinflusst mit einzigartigem Country-Sound. Little Richard darf man nicht vergessen. Der bringt Energie und laut dem Nachweis aus dem Internet Eleganz auf die Bühne. Und dann Nat King Cole. Nat King Cole überzeugte mit sanfter Jazzmusik. Hast du schon mal Smooth Jazz so im Hintergrund laufen lassen, wenn du gearbeitet hast?
Nee, ich mag nicht so gerne Jazz.
Den reinen Jazz mag ich auch nicht. Aber Smooth Jazz ist so sanfter, ganz, ganz sanfter Jazz, der ist so richtig schön im Hintergrund. Aber man muss es mögen, das stimmt schon. Naja, und dann eben Bill Haley und the Comets, die praktisch das Ganze mit diesem Rock Around the Clock ins Rollen gebracht haben. Und in Deutschland gab es tatsächlich auch zwei bekannte Namen. Der eine, der ist jetzt, ich glaube, der ist schon über 80. Der lebt tatsächlich auch noch. Und Peter Kraus, der ist auf den Rock'n'Roll-Zug aufgesprungen und auch Ted Herold. Das sind zwei Schlagergrößen, sage ich jetzt mal so. Die sind auf diesen Zug aufgesprungen, aber aufgrund der Generationen, der Nachkriegsgeneration, wurden diese Titel dann auch schön weich gespült und vom Text her geglättet. damit man dann eben halt nicht, und jetzt sage ich, ich sage das böse Wort nicht, aber ich habe mir das aufgeschrieben, Hüfte wackelnder N.Punkt-Punkt-Schund.
Oh, ew.
Das war die Originalausdrucksweise in den 50ern, bloß eben ganz ausgesprochen.
Aber ich finde es super toll, Papa, dass du das nicht aussprichst.
Nicht, wenn wir über den Äther gehen. Das gehört sich nicht.
Wie gesagt, das finde ich gut. Tut mir leid, aber das tut nicht jeder aus deiner Generation.
Ja, das mag sein.
Und wegen, aber ich fand, hast du das neueste, das letzte Gottschalk-Interview jetzt mitbekommen?
Nee, habe ich noch nicht, weil der Mann, der ist für mich inakzeptabel.
Und das ist, also das geht ein bisschen rund jetzt auch auf dem deutschen TikTok und so.
Okay.
Er hat halt mit dem Spiegel ein Interview geführt und die haben ihn halt auch, die haben ihm vorher gesagt, von wegen, die werden halt auch kritische Fragen stellen. Und da war halt unter anderem auch wieder dieses Thema, von wegen, man darf heute nichts mehr sagen.
Ach Gott, ja.
Ja, lest dir das mal durch, vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, über dieses Interview. Aber das ist schon ja. So, ich fand es unangenehm, seine Antworten mir durchzulesen. Weil das ist so ein klassischer Fall von, du bist nicht mehr mit der Zeit gegangen, dir fehlt ein grundlegendes Verständnis von der heutigen Gesellschaft, aus meiner Perspektive. Das ist nur meine eigene Meinung dazu.
Ja, aber ich habe bei ihm öfter mal den Eindruck gehabt, dass Grenze an sehr viel Selbstüberschätzung und auch an Starrallüren.
Ja, er hatte eine Phase, und das wissen wir alle, so mit in der Wetten, das Hochzeit und so weiter, wo hier früher noch, wo er halt angefangen hat und so weiter, da war der halt auch irgendwie cool, das war irgendwie witzig und der halt wusste genau, wie er die Leute packen soll und so. Und dann hat irgendwo ist dieser Switch passiert, an dem er da stehen geblieben ist und die Gesellschaft ist aber weitergegangen.
Ja, er hat seine, vor allen Dingen, was bei ihm natürlich groß war, das war diese Kodderigkeit, ne? diese Kaltschnäuzigkeit, die er auch vermeintlichen Größen entgegengebracht hat. Einfach ohne übermäßigen Respekt. Aber genau wie du gesagt hast, er ist auch nach meiner Meinung einfach zu sehr hofiert worden.
Ja.
Er ist so hofiert worden, dass er irgendwo dann eben halt diesen Punkt erreicht hat. Da ging es nicht mehr weiter. Da hat er sich eventuell selbst gesagt, muss ich doch gar nicht. Warum? Ich kann ja eh machen, was ich will. Und das ist immer gefährlich.
Ja, und das ist also das hat man ja häufig, wenn jemand wirklich so richtig losschießt mit von wegen, dass die Gesellschaft die Person total gerne mag, dann macht die alles, um mehr von der Person zu haben. Und die Person denkt sich dann so, ja, okay, das ist ja geil, wie ich bin. Ich brauche mich doch nicht ändern. Und dann geht die Gesellschaft sagt aber von wegen so, ja, wir machen mal weiter, wissen, ne? Wir gucken mal, wo es noch hingeht. Naja. Und die Person versteht nicht, dass sie mitgehen müsste, weil irgendwann man nicht mehr so geil ist.
Ja, man hat einfach den Anschluss verpasst.
Genau, ja. Na? Ja, aber wie gesagt, wenn du, guck mal im Spiegel, ja. das Video einmal.
Guter aus. Hinweis, werde ich mal machen. Naja, jedenfalls, ich würde gerne nochmal eben wieder zu diesem Hintern wackelnden Endschund kommen.
Ja.
Das war natürlich für Kaiserreichsgeneration ein absolutes No-Go. Diese für damalige Zeiten obszönen Posen, wie zum Beispiel von Elvis mit seinem legendären Hüftschwung.
Ja. Ja? Den er sich auch abgeguckt hat von einer bestimmten Gesellschaftsgruppe. Ne?
Ich meine ja, das ist nicht seine Erfindung. Mhm. Jedenfalls, er hat es aber dann perfektioniert, muss man auch absolut sagen.
Er ist derjenige, der es halt in die Öffentlichkeit damit geschafft hat.
Und das war für die ein absolutes No-Go. Und das durften zum Beispiel Peter Kraus und Ted Herold so einfach auch nicht. Also diese Posen waren verpönt. Mhm. Das ging gar nicht.
Ja.
Und natürlich aus heutiger Sicht sitzt man da und schmunzelt und sagt, ach, guck mal, ne, die Alten, wobei ich ja selber auch nicht mehr der Jüngste bin, aber wie gesagt, in meinem Geburtsjahr, dass da solche Dinge passieren, mit Jugendbewegung und Fußballweltmeisterschaft und hast du nicht gesehen. Ich finde es großartig. Bin genau im richtigen Jahr geboren.
Unter einem guten Stern geboren.
Absolut.
Aber es ist nicht immer wieder spannend zu beobachten, dass egal wohin sich Gesellschaft bewegt, es ist immer ein Kampf in Anführungsstrichen zwischen alter und junger Generation. Die alte Generation, die Schwierigkeiten hat, mitzugehen oder zu akzeptieren und zu erfassen, dass sich Dinge verändert haben. Und die junge Generation, die glaubt, die Welt entdeckt zu haben.
Ja, und vor allen Dingen die junge Generation auch mit Recht diesen Glauben haben darf. Denn die Realität holt sie von ganz alleine wieder runter.
Genau, sobald sie älter werden.
Wie sollte die Welt denn sonst sein, wenn man als junger Mensch keine Träume hat und keine Vorhaben hat? Und ich meine, für alles andere ist später Zeit genug.
Ja, aber auf der anderen Seite halt auch diese naive Ignoranz, die junge Leute haben im Sinne von, kennst du eigentlich die und die Band oder diesen Film, und du sitzt da und sagst so, ja, zum Beispiel ist der in meiner Jugendzeit im Kino gewesen und den habe ich gesehen im Kino. So, weißt du, aber es ist halt natürlich, wie gesagt, und das Ignoranz meine ich da nicht negativ, sondern naive Ignoranz aufgrund der Tatsache, dass sie gerade die Welt für sich entdecken.
Aber das ist das Vorrecht der Jugend.
Genau.
Also da habe ich zum Beispiel überhaupt keine Probleme mit. Aber was du gerade gesagt hast, von wegen mit dem Alter, dem Kampf zwischen Jung und Alt, ja, der muss aber wahrscheinlich auch in irgendeiner Form wirklich sein, wenn es nicht ausartet. Denn wovon sollen die Jungen denn lernen, wenn nicht die von der Lebenserfahrung der Älteren? Es kommt immer darauf an, wie dieser Kampf ausgeführt wird.
Ja, ich finde es sehr spannend, was ich letztens gelesen habe, als jemand sagte, die älteren Generationen beschwerden sich immer darüber, dass junge Leute dies und jenes nicht mehr können und nicht mehr machen oder sonstiges. Und das eigentlich eher ein Zeugnis davon ist, dass die ältere Generation das nicht vernünftig beigebracht hat. Weil woher soll die junge Generation das kennen und wissen, manche Sachen?
Es ist ein Geben und Nehmen und nichts anderes, wie mit vielen anderen Dingen auch. Und wer da ein Problem mit hat, dann sollte sich selbst auch mal hinterfragen. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem der Älteren, dieses sich hinterfragen, wo bin ich eigentlich, wo stehe ich, wie ist mein Verhältnis zu den Jungen? Ich denke mal, das ist eine ganz wichtige Geschichte, die man sich für sich selber auch mal klären kann und klären muss.
Wenn man weiter in Kontakt sein möchte mit den jüngeren Leuten.
Und vor allen Dingen, wenn man auch ein bisschen mit denen weitergehen will. Denn es ist ja nicht nur so, dass die von den Älteren lernen, sondern ich glaube, ein kleines bisschen bin ich auch Beispiel dafür. Ich lerne von den Jüngeren jede Menge, weil die einfach fixer drauf sind. Ich habe jetzt fast 70 Jahre hinter mir. Ich habe eine Menge erlebt, eine Menge gesehen. Ich hatte schon mal gesagt, von der Zinkbadewanne auf dem Kohleherd bis jetzt eben halt zur künstlichen Intelligenz. Aber das Umsetzen, das damit Umgehen, das lernt man von den Jüngeren, weil die damit groß werden. Mhm. Wir sind da nicht mit, wir sind mitgegangen, aber nicht zwingend damit groß geworden.
Ja.
Wir sind einfach nicht so schnell wie die.
Ja.
Ne? Und deswegen, es ist ein Geben und Nehmen und ein beiderseitiges Lernen. Und das ist das Spannende daran. Und wenn man sich darauf einlässt, wunderbar.
Läuft.
Apropos läuft. Prost.
Hattest du noch mehr zur Musikgeschichte? Oder?
Lass mich nochmal eben gucken.
Ja.
Das sind die Anfänge der modernen Musik, sag ich mal. Und wenn wir in die nächsten Jahrzehnte kommen, werden wir die Entwicklungen sehen. Auch gerade mit der Jugendbewegung, wie es dann weitergeht. Denn dies ist der Anfang gewesen. Und durch diese verschiedenen Stilrichtungen, Chuck Berry, Frank Sinatra, Nat King Cole, wie sie alle heißen, Elvis Presley, entsteht eine Dynamik, die sich in den nächsten Jahrzehnten weiterentwickelt, die sich darauf fortsetzt. Wenn ich an die 60er denke, könnte ich direkt weitermachen, tue ich aber nicht. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Thema hat mich gefesselt.
Das ist doch gut.
Ich fand das super schön. Ich habe mir mal eine Playlist angehört. Die habe ich den ganzen Tag nicht wieder ausgemacht, weil es gibt da so viele tolle Titel. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, einfach mal eine Reise in die Vergangenheit zu machen und in den 50ern mal anzufangen. Ich könnte mir vorstellen, dass da der eine oder andere dabei ist, der sagt, ey, wow.
Ja.
Ja, ansonsten würde ich sagen, ja, das waren so die wichtigsten Dinge im Moment, die mir auch Spaß gemacht haben.
Stellt sich raus, dass man fast eine eigene Folge über Musik machen könnte.
Wenn man in die Tiefe geht, ja, bestimmt.
Aber das Spannende ist, dass ich an zwei, drei Punkten bei dir anknüpfen kann, einfach was den Film angeht von den 1950er Jahren.
Ich könnte mir vorstellen, dass einer dabei ist, der kommt auch mit Sicherheit noch.
Wird sich zeigen. Ich bin ein bisschen auf zwei Schienen gefahren und ich habe ein bisschen nach Hollywood geluschert, habe da aber relativ deutlich gemerkt, dass die so ihr eigenes Ökosystem hatten zu der Zeit, das schon in den 20er Jahren losgegangen ist und bis in Ende der 50er hineinging und in Deutschland ist halt alles anders war. Einfach aufgrund der Tatsache, die wir schon die ganze Zeit im Kopf haben, das Jahrzehnt davor war Kriegsende. Und das ist auch anstelle des an der Position von Film absolut prägend und bedeutend gewesen, weil natürlich in der Diktatur und in der gesamten Geschichte natürlich der Film ganz anders war und als dann Deutschland besetzt war von den Alliierten, war es halt alles anders. Im amerikanischen Raum war die Zeit bis späte 50er Jahre wurde als die goldene Ära bezeichnet. Die goldene Ära, in der eigentlich mehr oder weniger immer Erfolgsrezepte schon bestanden und man wusste ganz genau, welche Filme man produzieren muss. Und dort war auch die Zeit, in der die großen Studios eigentlich das Sagen hatten und auch die Macht über Hollywood hatten. Wo es auch dann teilweise war, dass dann Schauspielerinnen und Schauspieler einem bestimmten Studio zugeordnet waren und die wurden dann nur noch verliehen an andere Studios, wenn die Filme machen wollten.
Okay.
So Judy Garland zum Beispiel, die wurde halt an ein anderes Studio verliehen. Also die haben dafür bezahlt, dass die dann einen Film mit ihr machen durften. Das waren im Endeffekt drei große Kategorien zu der Zeit, die gedreht wurden, die ganz besonders bekannt waren. Das waren Western, Komödien und Abenteuerfilme. Und dann für Western hattest du John Wayne.
Oh ja.
Komödien hattest du Cary Grant. Und für Abenteuerfilme hattest du Errol Flynn. Das waren so die drei großen Namen.
Oh, okay, ja.
Ja, und dann hatten die grundsätzlich immer dieselben Konzepte, immer dieselben Sachen und dann solche Sachen von wegen, dass Tony Curtis der Pretty Boy war immer und Rock Hudson und Doris Day waren das Traumpaar von romantischen Komödien. Also es gab immer, wenn du dir alte Filme aus Hollywood zu der Zeit anguckst, siehst du so gut wie immer dieselben Konstellationen, weil da die Studios natürlich auf Geld bedacht waren. Die haben mitbekommen, dass der Film ist erfolgreich, diese Art von Film ist erfolgreich mit diesen Schauspielern. Zack, machen wir mal mehr davon. Und der Untergang in Anführungsstrichen oder der Nachlass davon ging in den späten 1950er Jahren los. Weißt du warum?
Nee.
Fernsehen.
Na. Oh ja.
Der Fernseher nahm Einzug in mehr und mehr Haushalte. Und dann in den 60er Jahren, da werden wir dann später drüber sprechen, ging dann mehr oder weniger der Untergang von Kino ging dann los sozusagen.
Ja, Untergang weiß ich nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich also als Kind bin ich noch oft im Kino gewesen.
Ja, klar.
Hier mit Tarzan mit Johnny Weissmuller. Zum Beispiel.
Aber halt nicht mehr so extrem doll, wie das zu der Zeit halt war, wo das Kino das Einzige war, wo man die Sachen bekommen konnte. Gerade auch in Deutschland, wie gesagt, wenn man bedenkt, dass zu den früheren, bevor der Fernseher Ende der 50er Jahre mehr und mehr wurde, war zum Beispiel ja auch die Wochenschau im Kino zu sehen, solche Sachen. Und als der Fernseher dann Konkurrenz wurde, verlagerte sich das halt nach Hause. Und die haben halt ganz am Ende haben die aus Hollywood versucht, das sehen wir heute halt auch noch, wenn man sagt von wegen, oh, das ist ein Film, den müsste man auf der großen Leinwand sehen. Die haben, um dem entgegenzuwirken, diesem Trend Richtung, wir gucken Filme zu Hause, haben die mit monumental epischen Filmen halt versucht gegenzuwirken, wie zum Beispiel Ben-Hur, Spartacus war auch einer.
Ja.
Und die 10 Gebote auch. Das sind so diese wirklich großen, epischen, wo es halt auch mit Kulissen und so weiter. Wo es groß
viel Film für wenig, für viel Film fürs gleiche Geld.
Also wie gesagt, das war so. Und ich habe ein bisschen quer gelesen, einfach was es für Filme auch aus Hollywood zu der Zeit gab. Alfred Hitchcock ist natürlich ein großer Name. Jetzt könnte ich mal fragen, Papa, welche von den Filmen hast du gesehen, die ich jetzt gerade aufliste? Hast du das siebte Siegel gesehen?
Nee.
Hast du Jenseits von Eden gesehen?
Ja, mit James Dean.
Die 12 Geschworenen?
Weiß ich jetzt nicht.
Mit Henry Fonda.
Wie ist eigentlich die Katze auf dem heißen Blechdach? War das auch aus den 50ern oder
kam man hin? 58, ja.
Ja, guck mal. Den habe ich nämlich auch gesehen.
Was gibt's noch? Das Fenster zum Hof ist Hitchcock.
Ja, habe ich gesehen.
Manche mögen es heiß.
Natürlich.
12 Uhr mittags mit Gary Cooper.
Ja.
Denn sie wissen nicht, was sie tun.
Ja, natürlich.
Und Endstation Sehnsucht.
Ja.
Also sind jetzt nur ein ganz paar Beispiele aus den Hollywood-Filmen.
Ja, ja, klar. Und ich habe die natürlich dann später gesehen, ne? Nicht in den 50ern.
Weißt du,
nur zur Klärung für alle anderen.
Weißt du, welcher Film in deinem Geburtsjahr sehr erfolgreich war bei den Oscars?
Sag es mir.
Verdammt in alle Ewigkeit.
Verdammt in alle Ewigkeit.
Weißt du, wer da die Hauptrolle gespielt hat?
Ich habe den Part bei meinen Recherchen komplett rausgelassen. Okay, ich weiß es nicht.
Wer eine Nebenrolle gespielt hat. Den hattest du nämlich auch gerade schon als Sänger erwähnt.
Moment. Sag nicht Elvis. Mm-mm. Frank Sinatra?
Ja. Der hat in deinem Geburtsjahr den Oscar für den besten Nebendarsteller bekommen. Für seine Rolle in Verdammt in alle Ewigkeit.
Ja, guck mal.
Also, falls jemand sich mal interessieren möchte, möge den sich anschauen.
Ich möchte noch mal betonen, 54 war das Jahr.
Jetzt ist es aber auch so, jetzt habe ich über Hollywood ein bisschen gesprochen. In Deutschland sah das halt ein bisschen anders aus. Das, wo in Hollywood mehr oder weniger halt die goldene Ära im Endeffekt dann auch zu Ende ging, aber halt noch eine Rolle gespielt hat, ist für deutsche Filme oder für die Untersuchung von deutschen Filmen aus den 50er Jahren, finden die meisten Leute nicht so geil. Also so besonders auch von der Tiefe her und der Wichtigkeit her teilweise, da heißt es, dass eher Massenproduktion da das Thema war in Deutschland. Das lag aber auch unter anderem daran, dass, wenn man bedenkt, der Krieg war nur 1945 zu Ende, die Alliierten haben da übernommen und dann haben die Alliierten erstmal natürlich alles auch an Kulturgut übernommen und du musstest ja durch die Zensur durch. Wenn du Filme produziert hast, wenn du irgendwelche Sachen gemacht hast, dann musstest du immer über die Zensur von dem jeweiligen Land durch, um die Erlaubnis zu bekommen, das im Kino zu zeigen. Und worauf die Alliierten sich konzentriert haben tatsächlich, war die Auseinandersetzung mit den Taten der Deutschen im Krieg. Also die haben ganz viel versucht, Aufarbeitung zu machen und zu zeigen, von mir, guck mal, was ihr alles angestellt habt sozusagen.
Ja, weil das immer alles in Verbindung ist. Wurde, ne?
Ja, und zusätzlich dazu noch war ja 48 oder 49, war ja die Finanzreform, wo es die D-Mark dann gab.
Währungsreform,
so war's. Ja. Und die führte dann auch dazu, dass es Geld knapp wurde. Und dann war der Film halt nicht so großartig angesehen erstmal. Wo es aber bedeutete, dass dann auch genau ausgewählt werden musste, was gezeigt wird und was nicht. Und dann kam der Durchbruch des Heimatfilms. Schlager, Eskapismus. Man möchte gerne nicht mit der Realität in Kontakt kommen, wenn man sich Filme anschaut.
Fällt mir direkt ein Film ein. Die Mädels vom Immenhof. Der ist, ich habe gerade nachgeguckt, ich bin der 1955.
Ja, guck mal.
Es gab ja mehrere Filme, aber der erste Film, der war ist von 1955. Spielt ja auch hier in Schleswig-Holstein. Mhm. Fällt mir direkt ein, weil das ist ein Ponyhof und es wurde auch ein bisschen dabei gesungen. Heidi Brühl hatte da ihren Start mit ihrer Karriere. Sind wir wieder beim Schlager?
Genau. Das ist genau das, also die Verbindung ist so extrem bei Musik und Film, dass sich da so ganz deutlich zeigt, wo die Gesellschaft war in dem Moment. Und die wollten halt die wollten nicht ständig sehen, was für Trümmer um die herum sind. Die wollten, wenn sie ins Kino gehen und das Geld auch dafür bereit sind auszugeben, wollten die halt etwas haben, was sie ablenkt von der Realität.
Ja, heile Welt.
Den Film, der den großen Durchbruch hatte, der mehr oder weniger auch da geholfen hat, das anzustoßen, war Schwarzwaldmädel.
Sagt mir was. Gesehen habe ich den nicht, aber sagt mir was. Ja.
Und das war halt so von wegen, okay, zeigen wir mal. Und dann ist der aber so erfolgreich gewesen, dass sie gemerkt haben, das Konzept also. Und dadurch sind dann halt immer mehr und mehr davon gekommen. Und hauptsächlich Heimatfilme, Arztfilme, Revuefilme und Familienfilme waren mehr oder weniger auf dem Programm, was die zu der Zeit im Kino gezeigt haben. Sodass auch da im Kinobereich von einem Wirtschaftswunder geredet wird, weil von den ursprünglich 1000 Kinos, die es gab in Deutschland, sind bis 1950 schon, sind aus nach dem Krieg von 1000 sind direkt bis 1950 4000 geworden.
Ja, gut.
Und meine Mitte der 50er Jahre, da 55, 56, Kinoboom mit 817 Millionen Besucherinnen und Besuchern.
Da kann man mal sehen, wenn ein Ding, eine Sache den Nerv trifft, wie sich das verselbstständigt. Mhm. Ne, und mit diesen Heimatfilmen und so weiter scheinen die ja damals wirklich den Nerv getroffen zu haben.
Ja, und das Spannende daran ist auch, weil, was du auch mit der Musik erzählt hast, von wegen, dass es natürlich auch eigentlich von Übersee Musik gab, hatten die in den Filmen halt auch, dass die direkt nach dem Krieg haben die noch original mit Untertitel gezeigt. Und Anfang der 50er ging das auch mit Synchronisation direkt los. Aber dann in den 50ern hat irgendwann der Anteil an deutschen Filmen den Anteil der ausländischen Filme übertrumpft, sodass es hauptsächlich deutsche Filme im Kino gab. Und das war auch die Zeit, in der es gerade in den Großstädten gab es die ganz großen Kinos, die so richtig schick gemacht waren, weißt du, mit dem Stoff an der Wand, mit den Malereien am Himmel, an der Decke und super ausgeleuchtet und richtig altmodisch schick aussahen und so eine besondere Atmosphäre gestaltet haben. Und das waren die Kinos, wo dann auch Filme zum ersten Mal gezeigt wurden, so in Frankfurt und in Berlin und so weiter. Und wo dann auch die Schauspieler hingegangen sind, um sich feiern zu lassen.
Ne.
So was wir jetzt heutzutage halt auch immer als Premierenfeste
Bei
haben.
Premieren, ja.
Genau. Und das gab es dann in Deutschland halt zu der Zeit auch. Und die Leute sind dann da hingegangen, haben sich feiern lassen. Und erst Wochen oder Monate später ist der Film erst in andere Kinos gekommen.
Kann mich gut daran erinnern, an meinen ersten Kinobesuch mit meinem Vater. Das muss auch so Ende der 50er, Anfang der 60er gewesen sein. Diese Atmosphäre in dem Kino hat mir im ersten Moment so ein bisschen Angst gemacht. So, die eben halt die Größe und die Leinwand und so weiter. Aber im Kino selber wirst du mehr gefesselt als zu Hause im Sessel. Das hat sich bis heute sogar bei mir gehalten. Im
Ja.
Kino habe ich einfach ein anderes Gefühl, durch die Größe, durch die Lautstärke.
Ja, du hast auch nichts anderes, du kannst auch nichts anderes machen in dem Moment. Wenn du vom Fernseher sitzt, holst du mal
Nee.
dein Handy oder du gehst mal aufs Klo oder du guckst mal kurz nach
Ja.
draußen oder so. Das kannst du im Kino alles nicht. Das, was ich noch spannend fand im Endeffekt, war die Tatsache, dass Kinos, wenn es mehrere, also das Kino an der Ecke ist ganz groß geworden in der Zeit, sodass der Kinobesuch fast wöchentlich in Familienhaushalten war.
Okay.
Also die sind, wie gesagt, was ich sagte mit der Wochenschau zum Beispiel, dass sie dann darüber auch ihre Nachrichten gekriegt haben und so weiter. Und dementsprechend war da so ein richtiger Boom, weil immer mehr Kinos geöffnet wurden. Und wenn es dann mehrere Kinos in der Stadt gab, das hatten wir ja in meiner Heimatstadt auch, wo wir
Oh ja,
dann
da war eine ganze Menge.
drei Kinos zu der Zeit, als ich klein war.
Als ich klein war, da waren es, warte mal, eins, zwei, ich glaube, das waren sogar sechs.
Guck mal, siehst du, das war das Kino an der Ecke, wo man halt hingegangen
Ja.
ist. Und da war das so, dass die Kinobesitzer mit den Filmverleihern immer ganz eng in Kontakt miteinander standen, weil die Kinobesitzer wussten, welche Filme ankommen bei ihren Besuchern. Und dann waren die teilweise spezialisiert, dass sie gesagt haben, okay, bei uns sind besonders Actionfilme besonders wichtig, bei uns sind die Experimentierfilme und dann wurden die auch dahingehend verliehen. Und die Sache,
Ja.
die ich auch noch spannend fand, war, wenn du große Kinos hattest, dann gab es die Regel, dass nicht derselbe Film in jedem Kino gezeigt werden darf. Das gibt es ja heute nicht mehr. Du zeigst ja überall dieselben Filme.
Also praktisch die, um die Vielfalt zu gewährleisten.
Genau. Und das heißt, wenn es musste ganz genau verhandelt werden, wo wird jetzt, in welchem der größeren Kinos wird jetzt der neueste Blockbuster, ne, Blockbuster gab es da nicht, aber der neueste Hit wird denn jetzt gezeigt. Und dann wurde ein Parallelzeigen wurde vermieden und dann wurde gesagt, okay, du kriegst diesen Film und du als nächstes kriegst dann den Film und so weiter und so fort. Sodass halt.
Und so tun wir uns auch allen nicht weh.
Genau. In der DDR war das
Ja.
ganz anders wieder.
Okay.
Die haben natürlich, wie man das halt aus der Geschichte kennt, da gab es ganz mehr Kontrolle, was gezeigt werden
Jo.
darf und was nicht. Eine kleine interessante Sache noch insgesamt zu dieser ganzen Heimatfilmgeschichte und dieser ganzen, dem Boom um diese heile Welt leben. Spannenderweise ähnelte das sehr den Inhalten, die auch in der NS-Zeit in den Kinos spielte.
Das ist wirklich spannend, ne?
Ja, also das hat so eine autoritäre Figur, die da irgendwie zu tun hat,
Hm.
Familienbilder traditionell, die gezeigt wurden. Also es ähnelte stark dem, was damals auch gezeigt wurde. Und das hat wieder mit deiner Jugendbewegung zu tun am Ende. Denn Mitte der 50er Jahre gab es so eine leichte Veränderung. Die haben sich noch nicht richtig im Film getraut, das so stark zu machen wie anscheinend in der Musik. Aber Mitte der 50er Jahre ging das dann los mit ein bisschen Auseinandersetzung mit der Kriegsgeschichte. Gesellschaftskritische Filme wurden auch gezeigt.
Ich erinnere mich dunkel.
Der 20. Juli ist ein Film, der sich mit der Nazi-Vergangenheit auseinandersetzt und Rosen für den Staatsanwalt halt auch. Also Mitte der 50er Jahre wurde so ein bisschen gesagt, okay, nur heile Welt und ignorieren, dass irgendwas gewesen ist, können wir nicht. Und dann haben sie wieder so ein bisschen wieder in die Realität zurückgekehrt und haben die Augen geöffnet für, lass uns mal schauen, was da noch so ist. Und dann Ende der 50er Jahre nahm das dann seinen Lauf, dass es der Fernseher immer berühmter wurde und bekannter und gerne gesehener wurde. Und dann ging das auch bergab mit dem Kino, ist ein wöchentliches Ereignis für alle Familienmitglieder.
Ja, ist der Lauf der Dinge, ne?
Aber ich finde es halt sehr spannend, weil innerhalb von gefühlt 15 Jahren ist das, hat das fünfmal auf und ab und ab und ab und du siehst wirklich fast punktgenau, da hat die Gesellschaft entschieden, machen wir das jetzt anders. Und da hat die Gesellschaft gesagt, jetzt missbrauchen wir aber das. Und das finde ich super spannend.
Zeigt aber in letzter Konsequenz auch, dass wie bei der Schallplatte, sie nicht wirklich tot zu kriegen sind. Ja. Weder die Vinylplatten, weder die Schallplatte noch das Kino sind immer noch da in anderer Form. Angepasst, ja, so dass also an den Verbraucher angepasst, aber sie sind da. Mhm. Sie sind nicht weg, sie sind nicht verschwunden. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass eben viele Menschen gesagt haben, in den 50ern, lasst uns doch mal den ganzen Mist wenigstens für eine Stunde oder zwei zurücklassen. Wenn wir aus der Tür rauskommen, dann sehen wir schon, was wir angerichtet haben. Ne? Mhm. Deswegen, ich finde, man muss es wirklich differenziert sehen. Und ob das jetzt eine Bedeutung hat, von der Sache Film her, ist das eine. Aber die Funktion Film in Deutschland hat in der Zeit eine absolute Berechtigung gehabt, um die Leute für eine kurze Zeit aus dem Trümmern und allem herauszuholen.
Ja.
So sehe ich das.
Ich nicke.
Toll.
Ja, das war mein Beitrag dazu.
Es ist eine spannende Zeit. Okay. Und es sind spannende Themen. Ich denke, das werden wir immer wieder machen.
Ja, gerne.
Oder?
Ja, ja.
Ja,
also jetzt, wo wir angefangen haben, jetzt können wir nicht mehr einfach aufhören.
Nee, ne? Nee, tun wir noch nicht. Bier ist alle.
Bier ist alle.
Prima.
Ja, gut.
Spaß gemacht.
Ja, es war ein sehr interessantes Thema, in das man sich reinlesen kann. Vielleicht haben wir den einen oder anderen dazu inspiriert, sich mal Musik aus der Zeit anzuhören oder auch Filme aus der Zeit zu schauen, selbst wenn es nur in Anführungsstrichen Heimatfilme sind. Aber es ist ein Teil unserer Gesellschaft und unserer Geschichte. Und wenn ganz sie nur genau. Schlager sind, in Anführungsstrichen.
It is what it is.
It is what it is.
Na sowas.
Und dann danken wir fürs Zuhören.
Dankeschön.
Und wir sprechen uns in 2 Wochen wieder. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bei der Bidi-Bügemistetit.
Aber sowas von.
Kannst du das noch ordentlicher sagen?
Nee. Ich finde das so schon ganz lustig, wie du es gemacht hast. Das will ich nicht kaputt machen.
Bye-bye.
Und tschüss.